So, ihr Lieben, heute Morgen fällt die Verkündigung einmal ein wenig aus dem Rahmen. Es wird ein bisschen anders sein wie sonst, und zwar aus aktuellem Anlass möchte ich heute Morgen ein Bibelstudium mit uns machen, und zwar im Hinblick auf unsere Stellung als Christen in Bezug auf Staat und Obrigkeit. Das ist doch auch mal ein Thema, oder? Da wird sehr, sehr wenig darüber geredet, und viele Christen haben sich aus der Welt ausgeklinkt, weil sie meinen, die Welt ist ja so böse, und beschäftigen sich nicht mehr mit diesen Dingen. Sie beschäftigen sich nur noch mit dem Himmel oder dass es ihnen hier gut geht. Aber wie gut es uns hier wirklich geht, hängt maßgeblich davon ab, wo sich ein Staat wie der unsere oder überhaupt ein Staatswesen hin entwickelt. Weil dort werden die Weichen gestellt und die Grundlagen gelegt für unser Wohlsein oder Nichtwohlsein. Und der Apostel Paulus schreibt einmal an Timotheus und fordert damit natürlich alle Christen auf, dass wir für die Obrigkeit beten und für den König beten. Ja, das heißt, für diejenigen, die das Sagen haben, die politisch die Geschicke des Landes lenken. Und der Grund, warum er das sagt, ist an dieser Stelle ein ganz schlichter, damit wir ein ruhiges und gottgefälliges Leben führen können. Das ist seine Begründung an dieser Stelle. Ist doch interessant, ja? Weil wenn wir es nicht tun und sich ein Staatswesen in eine Richtung entwickelt, die, sagen wir einmal, dominant wird, wo der Bürger dominiert wird und nicht mehr nur regiert wird, dann ist es mit dem schönen Leben auch für uns vorbei, ob wir Christen sind oder nicht. Das spielt gar keine Rolle. Da fallen wir als Staatsbürger dann alle mit hinein. Und deswegen sollte es für uns auch ein Anliegen sein, diese Dinge mitzubewegen, mitzutragen und dabei zu sein, informiert zu sein. Ich weiß, es ist nicht jedermanns Sache. Aber gerade in unserer heutigen Zeit, wo sich die Dinge so schnell, so schräg entwickeln können und es auch tun, ist es mehr denn je notwendig, wachsam zu sein und auch sich zu Wort zu melden, wenn es darauf ankommt, und nicht in der schweigenden Mehrheit mit unterzugehen. So, und von daher ist mir das heute ein Anliegen, dieses Thema einmal aufzugreifen. Es ist ja nicht nur so, dass wir Bürger des Himmels sind, wie Paulus sagt, er schreibt es ja an die Philipper in Kapitel 3, Vers 20 oder 22, glaube ich, wo er sagt, unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, jawohl, dort gehören wir hin, wir sind Bürger des Himmels, aber solange wir hier noch im Fleisch sind, sind wir auch Bürger des Staates, in dem wir leben, und sind Staatsangehörige in diesem Land, und von daher sind wir nicht draußen, wir gehören nicht ewigkeitsperspektivisch zu dieser Welt, aber wir leben in dieser Welt und sind aufgerufen, diese Welt auch mitzugestalten und uns nicht aus falscher Scham oder falsch verstandener Geistlichkeit hier herauszuhalten, weil wir meinen, ja, das ist ja nicht geistlich. Nein, alles, was wir tun, ist geistlich, wenn wir geistliche Leute sind. Alles. Deswegen auch die Frage mit der Würstchenbude. Ist das eine geistliche Würstchenbude? Na, der Besitzer ist zumindest geistlich. Ja, aber wir dürfen uns einmischen, wir dürfen hier mit dabei sein und müssen uns nicht zurückhalten. An den nächsten zwei Sonntagen ist ja Wahltag, das Volk wählt seine Volksvertreter. Am kommenden Sonntag wählen die Bayern ihren Landtag. Übrigens nicht nur die Bayern, das muss man auch schon mal sehen, wählen ihren Landtag, sondern alle in Bayern lebenden Einwohner deutscher Staatsbürgerschaft. Die wählen den Landtag oder sind wahlberechtigt. Ich gehöre auch dazu, ich komme aus Franken. Ja? Und Franken bedeutet, gebürtiger Bayer zu sein. Also habe ich das Recht zum Wählen. Manche von euch sind wahrscheinlich hier, die sind keine gebürtigen Bayern und werden trotzdem den Bayerischen Landtag wählen. Österreicher mal ausgeschlossen. Ja? Okay, gut, das ist klar. Das versteht sich von selbst. Ja? Ist ja ein Ding, die ich weiß nicht, wer sich ein bisschen mit beschäftigt hat, die Bayernpartei, die haben ja so einen Spruch drauf, die sagen, wir haben nichts gegen die Deutschen. Ja. Aber wir wollen unter uns bleiben. Bayernpartei. Ja, ist ja auch gut. So, dann eine Woche später, am 22. ist dann Bundestagswahl, wo wir über die Entscheidungsträger und Parteien entscheiden können, die unser Land in den kommenden 4 Jahren regieren werden. Ja, und regieren sollen. So, und das alles sollten wir nicht einfach nur großzügig den anderen überlassen, denn auch als Christen sind wir natürlich aufgerufen, uns aktiv an der Gestaltung unseres Landes mit einzubringen und die Gesellschaft mitzuprägen. Wenn wir das nicht tun, besteht die Gefahr, dass die Gesellschaft die Gemeinde prägt, wie es häufig auch ist, wo wir nicht mehr Licht und Salz sind, sondern wo Finsternis nach uns greift und beginnt, den Christen und die Gemeinde zu prägen. Und in diesem Spannungsfeld stehen wir ja permanent, weil die Prägekraft der Welt um uns her ist enorm, enorm. Und Dinge, die vor Jahren vielleicht undenkbar gewesen wären, die sind heute ganz normal. Und so wird das Level immer weiter heruntergesetzt. Und es ist nicht so, dass die Christen immer in diesem oberen Level bleiben, sondern wie es nach unten geht, besteht die Gefahr, dass die Christen auch mit ihrem Level, zwar immer noch über dem der Welt, aber mit ihrem Level auch immer weiter nach unten gehen. Und das ist real. Und wenn man da nicht ab und zu innehält und eine neue Standortbestimmung für sich selber festlegt, die ausgerichtet ist am biblischen Wort, sind wir in der Gefahr, wie alle anderen, den Strömungen der Welt mitzufließen und mitzugehen. Natürlich fühlen wir uns immer noch besser, weil wir etwas drüber bleiben. Aber im Grunde genommen ist auch unser Standard manchmal schon herunternivelliert und wir merken es noch gar nicht. So, gestalterische Kräfte werden allerdings nicht nur beim Kreuzchen machen in der Wahlkabine offenbar und sollten das auch eben nicht nur dort. Und das ist schon gut, zu gehen und zu wählen und sein Kreuz zu machen und die Partei zu wählen und die Leute zu wählen, die am ehesten noch dem entsprechen, was wir als Normen und Werte in uns tragen aufgrund biblischer Prägung. Aber besonders auch im Alltag ist es wichtig, in den Zeiten zwischen den Wahlen, denn in diesen Zeiten werden Gesetze verabschiedet, es werden Richtlinien abgegeben und politische und gesellschaftliche und gesellschaftspolitische Entwicklungen vorangetrieben in diesen 4 Jahren zwischen den, oder sagen wir mal 3,5 Jahren zwischen den Wahlen, 3 Jahre etwa. Da passiert dann ganz viel. Und wenn wir nur immer auf die Wahlen warten, dann reagieren wir eigentlich immer erst im Nachhinein und wählen vielleicht die anderen ab und wählen dann die Nächsten, die es unter Umständen besser machen sollten, wie wir meinen. Aber wichtig ist, dass wir auch zwischendrin informiert bleiben und beginnen, hier auch handlungsfähig zu sein und uns zu äußern zu Dingen, die tatsächlich nach biblischem Verständnis in eine Richtung gehen, wo wir sagen, das ist äußerst bedenklich. Das ist wichtig. So, gerade da ist es notwendig, den Politikern aufs Maul zu schauen. Ich weiß nicht, ob das Luther gesagt hat, aber es hätte er so sagen können zumindest. Ja, und sich einzumischen, wenn es nötig ist, wenn Entwicklungen und politische, gesellschaftspolitische Dinge sich in eine Richtung bewegen, die für das Land Schaden bedeuten. Wenn alle geistlichen Ansprüche immer mehr herunternivelliert werden und wenn Gott als Person, der ja in unserer Verfassung festgehalten ist, immer weniger eine Rolle spielt. Spätestens dann müssen wir als Christen hellhörig werden und auch dagegen protestieren in der angemessenen und rechten Form. Das ist auch ganz klar. Ja. So, wenn Werte und Normen aufgelöst werden und um einem Menschenbild Platz zu machen, das sich immer weiter entfernt von dem, was die Bibel uns zeigt, wer wir sind und wer er ist. Und in solch einer Entwicklung stehen wir heute, ganz offensichtlich. Deswegen haben wir auch die Gabriele Kube eingeladen, damit sie uns mehr hier hineinführt in diese Thematik. Das ist eine Entwicklung, die übrigens auch in den sogenannten C-Parteien stattfindet. Ja, das ist nicht zu übersehen. Wobei sich die C-Parteien genau das ja auf ihre Agenda geschrieben haben, dem biblischen Standard und dem biblischen Gott zu folgen und hier auch Dinge zu vertreten, die aus der Heiligen Schrift herauskommen. Aber auch da werden Dinge immer weniger. Wobei es, und das muss man gerechterweise wirklich sagen, es immer noch einzelne Politiker und Abgeordnete gibt, die genau dafür eintreten, dass beziehungsweise die dafür eintreten und nicht dem allgemeinen Trend politischer Anpassung folgen. Weil sie sind ja hineingenommen in einer Partei, auch der einzelne Politiker, wo er sich auch der Partei stellen muss, der Parteiraison, wie man sagt. Ja, das heißt, der Parteidisziplin. Da werden einzelne Abgeordnete manchmal ganz schön diszipliniert und Parteiraison bedeutet, sie müssen sich der Vorgehensweise und den Beschlüssen der Partei unterwerfen, selbst wenn sie persönlich anderer Meinung sind. Also das hat seine Berechtigung, Parteiraison, hat aber auch seine Gefahren, das muss man sagen, dass dann eben diejenigen, die noch die Hand heben und sagen, so kann es nicht gehen, wir dürfen diese Dinge nicht alle hinausdrängen aus der Politik, dass die in der Gefahr stehen, sich immer weniger zu Wort zu melden, weil sie sich den Beschlüssen der eigenen Partei eben auch zu unterordnen haben. Wo sie das nicht tun, greift diese Parteiräson. Und das kommt natürlich zu Schwierigkeiten. Das heißt, einen anderen Stand einzunehmen, hat auch in der Politik mit Mut zu tun, und auch eventuell Konsequenzen in Kauf zu nehmen, die dem folgen, wenn man nicht der Parteilinie folgt, aus eigenen Gewissensgründen. So, das ist uns sehr nahe, auch von unserer Vorgehensweise oder von unserer Berufung als Christen. Ja, und diese Politiker haben es natürlich schwer. Gegenwind wird immer krasser. Und die brauchen im Grunde genommen Hilfe. Die brauchen auch eine Lobby oder Leute, die sie unterstützen und auch, wo auch gesagt wird, hey, das mach weiter, lass dich nicht unterkriegen und so weiter. Ja, ganz wichtig. Übrigens, damit kein Missverständnis entsteht heute Morgen, das ist keine politische Rede, sondern das ist eine Predigt. Ja, wie es hier Predigten gibt. Ich werbe nicht für eine bestimmte Partei, wie auch Gott nicht für eine bestimmte politische Partei sich einsetzt und sagt, die müsst ihr wählen. Die sind von mir. Hast du das schon mal gehört? Es gibt vielleicht Leute, die sehr stark im Prophetischen sich bewegen, die so etwas behaupten, aber das ist falsch. Das ist falsch. Du musst immer noch selbst entscheiden. Und deine Entscheidung ist nicht unbedingt die Entscheidung deines Sitznachbarn. Hier sind vielleicht einige andere Dinge, wir kommen alle aus einer Richtung biblisch geprägt und trotzdem gibt es Unterschiede bei uns. Und so wird es auch im Wahlverhalten gewisse Unterschiede geben. Warum? Weil wir frei sind. Weil wir frei sind, aber wir stehen in der Verantwortung, diese Dinge auch wahrzunehmen. Und jeder muss für sich selbst das verantworten, wofür er steht und sein Kreuzchen macht. So, es gibt kein Gleichschalten, auch bei uns nicht. Diese Freiheit gibt uns der Herr. Aber er möchte, dass wir diese Freiheit, die wir in diesem Land haben, auch nutzen. Ja, da kommen wir noch drauf. Dann bist du nicht informiert genug. Das heißt, es macht auch ein wenig Arbeit, selbstverständlich. Ja, es fällt uns nicht alles in den Schoß. Ich gebe allerdings zu, es ist nicht so einfach, hier durchzusteigen. Und letztendlich kannst du nur wahrscheinlich nur tendenziell feststellen, in welche Richtung es geht. Aber es gibt Aussagen und Parteiprogramme, die in verschiedenen Punkten tatsächlich auch sehr, sehr deutlich sind, wo du sagen kannst, okay, da kann ich mich dazustellen oder da kann ich mich keinesfalls dazustellen. Das gibt es auch. Aber es wird nicht gehen, ohne dass ich mich vorher informiere. Was meint ihr, warum der Herr will, dass wir Bibel lesen? Weil wir uns die ganze biblische Wahrheit nicht einfach nur aus der Hosentasche ziehen können. Er hat sein Wort offenbart und er erwartet, dass wir lesen, auch wenn das Zeit beansprucht. So, es gibt kein Gebiet, in dem wir leben, wo das ohne eine ohne solche Zusammenhänge abgeht. Die Dinge fallen uns nicht einfach zu, sondern wir müssen uns darum bemühen. Perlen werden auch heute nicht vor die Säue geworfen, sondern sie werden da zum Vorschein kommen, wenn man nach ihnen gräbt. So, wir konstatieren. In biblischen Zeiten konnten die Menschen nicht wählen gehen und ihre Obrigkeit selbst bestimmen. Das war nicht der Fall. Ihnen war es nicht gegeben, die politischen Entscheidungen, die ja auch ihr Leben betrafen, ihr Lebensumfeld und ihre Lebensbedingungen gestalteten, mitzuformen. Das konnten die nicht. Sie mussten einfach in dem leben, was der Oberste bestimmt hat, was die Staatsmacht bestimmt hat, was der König bestimmt hat. Und das war's dann. Es gab zwar auch zu dieser Zeit in Griechenland bereits Demokratie, da kommt es daher, aber dort galt diese Demokratie nur für ganz bevorzugte Leute, die als Bürger einer Stadt eben registriert waren und da nicht alle. So, davon reden wir nicht. Heute hat sich die Demokratie viel weiterentwickelt. Aber es gab es damals in dem Sinn nicht. Sie konnten in Israel, wo wir jetzt sind, wo die ersten Christen waren, wo Jesus kam, nicht mitformen. Wir schon. Uns ist diese Freiheit schon gegeben. Wir haben heute viel mehr Freiheit, aber natürlich auch wesentlich mehr Verantwortung. Wir können gleichgültig sein. Das ist möglich. Aber dann würden wir uns nicht in dem bewegen, was uns gegeben ist. Und das wäre schade. Das wäre schade. Und dann brauchen wir uns aber auch nicht beschweren. Ja, wo sich sowieso viel beschwert wird über politische Handlungsweisen und über Politiker. Ich habe diese Woche eine Sendung gesehen, zwei- oder dreiteilig war die, unsere Abgeordneten, das war hochinteressant. Die kleinen Abgeordneten aus den Gemeinden und Dörfern und Städten, die haben sich mit Leib und Seele investiert, leidenschaftlich ihre eigenen Überzeugungen vertreten. Und je höher das dieses Ding geht, desto schwieriger wird es, weil die Machtkämpfe innerhalb der Parteien auch enorm schwierig sind. Und es sind immer nur einige wenige, die darüber bestimmen, wer weiterkommt und wer nicht. Aber von der Anlage her, vom Beginn her, muss man sagen, die meisten Politiker, die haben etwas auf dem Herzen, wofür sie sich einsetzen, und das möchten sie gerne umgesetzt sehen. Obwohl natürlich nicht alles, wofür sie sich einsetzen, dem entspricht, was wir so sehen. Wir sehen nicht alles so wie sie. Und deswegen gibt es auch Demokratie, wo man sich austauschen kann, wo man seine Argumente hineinlegen kann, Gegenargumente auch hineinlegen kann und so weiter. In vielen Ländern gibt es bis heute für das Volk keinen Einfluss darauf, wer sie regiert, wer das Sagen hat, wer die Macht in den Händen hält. Demokratie, wie wir sie kennen, ist heute bei Weitem nicht überall auf der Welt das bevorzugte irdische Herrschaftsprinzip. Das muss man sagen, da brauchst du nur die Nachrichten anmachen. Dann siehst du das, wie gekämpft wird um die Macht. Das Volk wird nicht gefragt. So, und auch zur Zeit Jesu und der Apostel war diese Staatsform, Demokratie, bei der das Volk ja wesentlich und mitbestimmend als Faktor dabei ist und wo freie Wahlen und das Mehrheitsprinzip als besondere Merkmale gelten, das war unbekannt. Das gab es nicht. Eine vom Volk ausgehende Staatsmacht war auch der neutestamentlichen Gemeinde fremd, das muss man sagen. Monarchie, Königtum oder Gewaltherrschaft eigener Machthaber oder auch fremder Machthaber, das kannten sie zu gut. Das war ganz klar. Darin bewegten sie sich jahrhundertelang. Eine gelebte Demokratie, wo die Macht vom Volk ausgeht, das ist natürlich auch nicht das Ideal. Ich spreche hier nicht von einem Ideal, ihr Lieben, sondern vielleicht von einer der besten Formen, die wir hier noch haben. Ja? Letztlich wird es wieder eine Monarchie geben. Nämlich die Monarchie unseres Herrn. Und das wird die einzige wirklich gute Monarchie sein. Warum? Weil er durch und durch gut ist. Und weil er es absolut gut meint. Deswegen wird alles, was von ihm ausgeht, und es ist auch heute schon so, gut sein. Es ist gut. Aber überall, wo der Mensch im Spiel ist, kommen Menschlichkeiten zum Vorschein. Die sind nicht alle gut. Deswegen ist für uns Bayern auch eine Monarchie zu bevorzugen. Das darf man auch mal sagen, oder? Vielleicht nicht so, wie es die Bayernpartei will, aber so wie die Bibel sagt, König Jesus. Aber seine Königsherrschaft wird erst offenbar sein, wenn er wiederkommt. Und nicht schon heute. Und manche Christen möchten das gerne heute schon verwirklichen und scheitern daran und stellen fest, das funktioniert nicht. Warum nicht? Ja, wir beten zu wenig, wir tun dies zu... Nein, weil es gar nicht verheißen ist, es für diese Zeit so zu haben. Wir sind Zeugen in dieser Welt, Licht und Salz, mit Hinweis auf den König. Aber sein Königtum ist nicht von dieser Welt und es wird erst noch anbrechen. Es ist dort verwirklicht, wo wir sind und wo du und wo ich, wo wir gehorsam sind dem König. Dort verwirklicht sich dieses Königtum, aber noch nicht im politischen Sinne. Das ist noch nicht so greifbar. Ja? Hier geht's noch um andere Dinge. Es ist erstaunlich, hier dürfen alle erwachsenen Männer und Frauen wählen gehen. Diese Art von Regierung ist aber noch nicht allzu lange auf der staatsbildenden Ebene. Das ist ein Riesenvorzug, den wir hier haben. So, wir erinnern uns, Jesus wurde von den römischen Machthabern hingerichtet. Obwohl Pilatus, ein hoher Beamter der herrschenden Staatsgewalt, seine Unschuld ganz klar definiert und konstatiert hat. Dieser Mann ist unschuldig, sagt er. Trotzdem war Jesus der Willkür dieses Machthabers ausgeliefert. In Johannes 19, Vers 10 lesen wir, da steht Jesus vor Pilatus und Pilatus sagt zu ihm, weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszugeben und Macht habe, dich zu kreuzigen? Beides war tatsächlich in seiner Hand, das muss man sagen. Aber obwohl seine eigene Frau, Pilatus Frau, ihn noch mahnen lässt, weil sie in der Nacht einen Traum hatte, der ihr zu schaffen gemacht hat, und ihr Mann sagen lässt, tu diesem Gerechten nichts, folgt Pilatus nicht seinem Gewissen und tut nicht recht. Wir lesen dann in Matthäus 27, Vers 19, während er aber auf dem Richterstuhl saß, sandte seine Frau zu ihm und ließ ihm sagen, habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten. Warum? Weil es war völlig klar, Jesus war unschuldig. Aber aus Angst, nicht kaisertreu zu gelten, unter dem Druck stand er ja, gab er eben dem Druck der religiösen Ankläger von Jesus nach und ließ den Herrn geißeln und ihn schließlich kreuzigen. Pilatus war Statthalter. Statthalter, das hat jetzt nichts nur mit der Stadt Jerusalem zu tun, sondern er war an Kaisers Statt über diese Region eingesetzt. Er hat die Position des Kaisers vertreten. Das war der Statthalter. Er repräsentierte die Obrigkeit und vertrat die Interessen des römischen Imperiums, der Staatsmacht, die Israel mit Gewalt natürlich unterworfen hatte, wie auch alle anderen Völker ringsumher. Aber Jesus bleibt in dieser Situation, als er vor dem Statthalter steht, unbeweglich. Er entzieht sich nicht diesem Unrecht, das da an ihm jetzt geschieht. Er kämpft nicht um seine Freilassung, weil sich ja gerade dadurch, was sich jetzt abspielt in dieser Szene, seine Mission erfüllt, nämlich die Gefangenen zu befreien. Dafür ist er ja gekommen. Aber dazu musste er dorthin, wo die Gefangenen waren, wo sie sind, und das wegnehmen, was sie bindet und in Gefangenschaft hält. Und das ist die Sünde. Und so lässt Jesus dieses Unrecht zu, er lässt es an sich geschehen und nimmt seine Verurteilung an und in der Verurteilung den Platz des Schuldigen, den Platz des Sünders, um die zu lösen und zu befreien, die dort gefangen sind. Kann man so ausdrücken, könnte man so sagen. Allerdings stellt er klar in dieser Szene, die sich hier abspielt, wie die wahren Machtverhältnisse aussehen und wer tatsächlich und ursächlich die Fäden in der Hand hält. Als Pilatus zu ihm sagt, weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszugeben und Macht habe, dich zu kreuzigen, antwortet Jesus, du hättest keinerlei Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. So. Keinerlei Macht hätte Pilatus, wenn sie nicht von oben gegeben wäre, sagt Jesus. Und deswegen lässt der Herr es jetzt auch geschehen und lässt es stehen, was Pilatus mit ihm tut. Und er wehrt ihm nicht, weil er weiß, jetzt bewegt er sich auch hier im Willen Gottes. Ungefähr oder beziehungsweise einige wenige Stunden zuvor im Garten Gethsemane, als er gefangen genommen wird, da wollte Petrus dies mit Gewalt verhindern und er zieht sein Schwert und schlägt dem Schergen des hohen Priesters ein Ohr ab und verletzt ihn schwer. Und da sagt Jesus dann zu seinem Petrus und ermahnt ihn damit und sagt, steck das Schwert weg, denn alle, die das Schwert nehmen, werden durchs Schwert umkommen. Oder meinst du, dass ich nicht meinen Vater bitten könnte und er mir jetzt mehr als 12 Legionen Engel stellen werde? Hätte er können. So auch hier sehen wir, dass Gott durch die irdischen Machthaber nicht außer Kraft gesetzt ist. Vielmehr ist er es, der ihnen diese Macht verleiht. Wie Jesus es dem Pilatus sagt, du hättest keinerlei Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Und das gibt uns schon mal eine wichtige Perspektive, die wir haben müssen als Gläubige, als Christen. Wer hat die Fäden wirklich in der Hand, bei allem, was sich vor Augen abspielt? So, das zeigt uns, dass irdische Befugnisse, selbst wenn sie missbraucht werden, nicht ohne göttliche Ermächtigung zustande kommen. Es ist immer die Macht Gottes, die den Machthabern ihre Macht verleiht und die sie ausüben dürfen und auch sollen und natürlich auch manchmal missbrauchen. Auch hier ist Freiheit. Gott zwängt auch die irdischen Machthaber nicht in ein enges Korsett, damit sie alles nur so tun, wie er es ihnen sagt, wie er möchte, sondern sie haben Freiheit, die Macht in menschlicher Weise auszuüben und ein Volk zu regieren, zum Beispiel. So, Johannes der Täufer, der verlor ja seinen Kopf, weil Herodes seinen Ruf nicht verlieren wollte, weil dem Vasallenkönig, der von den römischen Machtherren eingesetzt worden war, die kurze Piepshow, die er hier durch diese weiblichen Reize hier erhielt, wo diese Frau getanzt hat, die waren ihm einfach mehr wert als Wahrheit und Gerechtigkeit, als Wahrheit und Recht. Und auch Johannes der Täufer, der folgte nur seiner Mission. Er nahm demgemäß als Mahner und als Prophet auch dem König gegenüber eben kein Blatt vor dem Mund und er überführte Herodes öffentlich seiner Frevel und seiner Sittenlosigkeit. Hat sich nicht gescheut, das zu tun, hat sich lautstark zu Wort gemeldet und hat es getan, öffentlich. Nicht nur im Geheimen, er hat nicht um eine Privataudienz gebeten, sondern es wurde bekannt, dass sich hier ein Johannes der Täufer hinstellt und seine Sicht der Dinge klar macht, weil er den Willen Gottes verkündigt und sagt, du bist weit weg davon, kehr um. Dann lesen wir in Lukas 3, Vers 19, Herodes aber, der Vierfürst, der von ihm zurechtgewiesen wurde, von Johannes wurde Herodes zurechtgewiesen, wegen der Frau seines Bruders und wegen alles Bösen, das Herodes getan hatte, der ließ Johannes ins Gefängnis werfen. Und in Markus 6 kommt eine Ergänzung, wo es dann heißt, denn Johannes hatte dem Herodes gesagt, es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu haben. Das ist bei uns heute zum Teil anders. Und Johannes wird dann aufgrund des Versprechens des Herodes, der Tochter der Herodias gegeben hat. Du darfst dir alles wünschen, wenn du tanzt, alles bis zur Hälfte meines Königreiches. Wegen dieses Versprechens ließ er dann schließlich Johannes enthaupten. Frage, hätte Johannes den Herodes nicht in Ruhe lassen können? Warum musste er so einen Aufstand machen? War doch bloß Herodes, wegen so einer Angelegenheit. Außerdem war Herodes ja immerhin der König. Das ist der Punkt. Genau das ist der Punkt. Weil er dem ganzen Volk als Beispiel dient und dadurch die Dinge schon wieder herunternivelliert werden und es geht wieder weiter. Und Johannes protestiert. Der König, ob er will oder nicht, ist ein Beispiel für das ganze Volk. Er hat das Sagen. Und was er tut und was er bestimmt, das geschieht auch im Volk. Er zeigt, wo es lang geht. Auch dann, wenn die Richtung nicht mehr stimmt. Trotzdem. So, und diese Dinge einfach hinzunehmen oder gleichgültig zu schweigen und nicht dagegen zu protestieren und zu sagen, das ist falsch oder das ist richtig, das wäre für Johannes niemals in Frage gekommen, selbst wenn er dafür seinen Kopf verliert, wie es ja dann auch war. Nächster Punkt. Erstaunlich ist aber, dass weder Johannes noch Jesus, noch der Apostel Paulus, noch Petrus, noch einer der anderen Aposteln oder neutestamentlichen Schreiber die Autorität des Staates, auch in der Form, wie sie damals war, in Frage stellen. Das tun sie nicht. Sie anerkennen diese Herrschaft, die dort an der Macht war. Und es ist tatsächlich so, solche Systeme, solche Gewaltsysteme, wie sie herrschen, wir brauchen jetzt nur nach Syrien gucken, das sieht man jeden Tag, es ist absolut grausam. Solche Gewaltsysteme fragen nicht unbedingt nach den Rechten des Einzelnen, besonders dann nicht, wenn sie dem Vorteil der Machthaber widerstehen oder widerstreben, das ist auch ganz klar. Und trotzdem, muss man sagen, hatten die Römer auch eine Rechtsordnung, die einen relativen Frieden und eine Sicherheit überall im Reich gewährten. Das war da, das haben die Römer gemacht. Ja. Wir lesen an anderer Stelle, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn im Galaterbrief. Ja. Geboren von einer Jungfrau unter dem Gesetz. Welche Zeit war das? Das war die Zeit, als Rom als Imperium sein Imperium so weit gesichert und gefestigt hatte, dass man unbehelligt in den Straßen reisen konnte. Man wurde nicht mehr von Banden überfallen, sondern die Römer haben für Recht und Ordnung gesorgt. Und in diese Zeit, die war absolut gelegen, dass Jesus kommt und in dieser Zeit dann, nachdem er auch wieder weg war, das Evangelium verkündigt werden konnte. Die Reisen waren möglich. Das ist nur eins von vielen Gründen, wo man sagen kann, das hat damit zu tun. Es war die rechte Zeit. Und das hat mit dem damaligen Staatswesen zu tun. Dass Rom dafür sorgte, dass hier eine Ordnung geherrscht hat, auch wenn sie mit Eisen und mit Blut durchgesetzt wurde. So, die Gläubigen wurden jetzt sowohl von Jesus selbst als auch von Paulus, auch von Petrus angewiesen, jetzt passt auf, das liegt vielleicht mal quer, sich der staatlichen Macht unterzuordnen und Recht und Gesetz zu befolgen, einschließlich gewissenhaft ihre Steuern zu bezahlen und den Fiskus nicht zu betrügen. Die Bibel denkt an alles. Kommst nicht aus. Kommst nicht aus. Schau mal, als die Pharisäer Jesus jetzt fragten, ist es uns erlaubt, dem Kaiser Steuern zu geben oder nicht, Lukas 20, Vers 22, da ging es ihnen natürlich nicht um das staatsbürgerliche Verhalten im Hinblick auf Regierung und Obrigkeit, das war überhaupt nicht in ihrem Sinn. Sie hatten ganz anderes vor mit Jesus, wissen wir, darum geht es mir jetzt aber nicht. Trotzdem macht Jesus in dieser Situation ein Prinzip klar, das uns bis heute als Christen auch Richtschnur ist, selbstverständlich. Dann heißt es, er aber sprach zu ihnen, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und gebt Gott, was Gottes ist. Das ist eine klare Aussage. Wirklich unmissverständlich entspricht das dem Willen Gottes. Das sagt Jesus, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Wer seine Steuern nicht bezahlt und den Staat betrügt, der lebt nicht in der Ordnung Gottes, weil das ist die Ordnung, die er gesetzt hat. Und wir sprechen hier nicht von einem Herrn Hoeneß. Ja, sondern wir sprechen von den Gläubigen, die von Paulus und Jesus und den Aposteln angesprochen werden. Und das sind wir. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Übrigens, daran ändert sich auch nichts, wenn der Staat das Geld für Dinge ausgibt, die du nicht bejahen kannst. kannst nicht einfach sagen, nee, also die geben das jetzt für Kriegsgerät aus. Das unterstütze ich nicht. Das war damals ganz genauso. Der absolute Löwenanteil der Staatseinnahmen gingen in die Waffenindustrie und gingen in das Wesen der Verteidigung und des Angriffs und wo viel Blut auch da war. Und das ist heute genauso. Heute ist es allerdings besser. So, wir haben hier nicht die Wahl zu sagen, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, aber, nein. Sondern dieses Prinzip, das gilt zunächst einmal. Es entbindet uns nicht davon, wenn die Gelder anderweitig ausgegeben werden, wie wir das meinen, aus dieser Ordnung auszubrechen, der staatlichen Ordnung nicht mehr zu dienen. Wir dürfen aber unser Veto einlegen. Du darfst dich melden, du darfst darüber sprechen, du darfst argumentieren und so weiter. Bei uns dürfen wir das. In anderen Ländern darf man das nicht. So, die Bibel wird aber noch deutlicher. In Römer 13, Vers 1 lesen wir, das ist ein scharfes Wort. Jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten. Kommentiere ich jetzt mal nicht. Denn es ist keine staatliche Macht außer von Gott. Und die Bestehenden sind von Gott verordnet. Ich lese es nochmal. Jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten, denn es ist keine staatliche Macht außer von Gott. Und die Bestehenden sind von Gott verordnet. Wow. Das muss man erstmal auf sich wirken lassen. Auch das ist ja eine der biblischen Aussagen, die nicht ganz so leicht zu verdauen sind. Alle Bestehenden sind von Gott verordnet. Und jetzt muss man mal zurückdenken. Welche Ordnungen gab es da schon? Welche Staatsmächte waren schon an der Macht? So, das braucht also ein wenig Zeit, um die Sache zu bedenken, was diese Aussagen bedeuten und was sie nicht bedeuten. Da muss man sich hinsetzen. Und auch beten, wenn ich keinen Durchblick habe, Herr, bitte hilf mir, das zu verstehen. Das Dritte Reich liegt noch nicht so lang zurück. Und da ist diese Aussage hier. Wie ist das einzuordnen? Das dürft ihr selber machen. Es geht noch weiter. Petrus, der mischt sich natürlich auch in diese Debatte mit ein. In 1. Petrus 2, Vers 13 folgende, lesen wir folgendermaßen. Er sagt, ordnet euch aller menschlichen Einrichtung unter um des Herrn willen, denn es sei es dem König als Oberherrn oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt werden zur Bestrafung der Übeltäter, aber zum Lob derer, die Gutes tun. Denn so ist es der Wille Gottes. Geht's weiter, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt, als Freie und nicht als solche, die Freiheit als Deckmantel der Bosheit haben, sondern als Sklaven Christi. Das heißt, als Sklaven Christi unterordnen wir uns auch der staatlichen Gewalt, die von Gott eingesetzt wurde, um auch hier Beispiel zu sein, was es bedeutet, zum Beispiel genau in seiner Steuer zu sein und nicht zu sagen, ja, das könnten wir jetzt noch draußen lassen. So, auch hier sind wir Beispiel. Und ehrlich gesagt, die Welt erwartet das von uns. Schimpfen zwar auf die Christen, aber sie wissen genau, was richtig und falsch ist. Und wenn Christen etwas Falsches tun, dann wird es mit großem Zeigefinger angemerkt. Ich lese es mal aus einer anderen Übersetzung. Ah, es geht noch weiter. Deckmantel der Bosheit. Sondern als Sklaven Gottes. Erweist allen Ehre, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott und ehrt die Angela. Ehrt den König, heißt es da. Und ehrt den König. Hier geht es nicht primär um den König, sondern um den, der an vorderster Stelle als Regierung sitzt. Darum geht es. Und ehrlich, Hand aufs Herz, wir tun uns auch so leicht, vieles zu tun, aber wenig zu ehren. Und wenn ich jetzt fragen würde, wer betet für seine Regierung, würden sich wahrscheinlich relativ wenige melden. Einige sind's. bitte auch nicht jeden Tag, bitte immer wieder einmal, Herr, bitte, gib ihnen Weisheit, gib eine Regierung, die wirklich gut ist. Hilf, auch in der Opposition, hilf unseren Volksvertretern und so weiter. Ja, das erwartet der Herr von uns. Aber nicht, dass wir nur negativ reden. Stell dich mal dort hinein und mach's besser. Boah, das ist nicht so easy. Da kriegst du viele Schläge. So im dritten Teil dieser Serie, die da jetzt lief, da war unter anderem Kurt Beck und der Herr Kubicki und andere, die ja zeitweise oder komplett abgesetzt wurden. Die wurden schwerst verletzt von Freunden. Liebe Freundinnen und Freunde, so heißt es ja immer. Gell? Und diese Freunde, die fallen dir ganz schön in den Rücken in solchen Situationen unter Umständen. Und da geht es ohne Verletzung nicht ab. Die setzen sich ein und werden niedergeschlagen. Diese Dinge beachten wir gar nicht. Wir sehen nur, was sie falsch machen in unseren Augen. Wobei man manchen wirklich den Kragen umdrehen könnte. Also manches ist wirklich schwer auszuhalten, das muss man auch sagen. Ich lese das Ganze nochmal aus einer modernen Übersetzung, aus Hoffnung für alle. 1. Petrus 2, Vers 13 folgende. Dort heißt es, denkt daran, es entspricht dem Willen des Herrn, wenn ihr euch den staatlichen Ordnungen und Gesetzen fügt. Gehorsam schuldet ihr nicht nur der Regierung eures Landes, sondern auch seinen Beamten. Denn sie haben den Auftrag, die Gesetzesbrecher zu bestrafen und die guten Bürger zu loben. Das muss man ihnen mal sagen, ja, was ihr Auftrag ist. Das dürfen wir auch. Ja. Aber das entbindet uns nicht hier von dieser Weisung, auch hier zu ehren. Begegnet allen Menschen mit Achtung und liebt eure Brüder. Fürchtet Gott und bringt der Regierung den schuldigen Respekt entgegen. Entschuldigung. Ich meine, das ist alles recht verständlich, oder? Wenn man es mal so stehen lässt, wie es geschrieben ist. Gottes Wort sagt, es ist keine staatliche Macht außer von Gott. Und die Bestehenden sind von Gott verordnet. Und sowohl Petrus als auch Paulus mahnen ihre Leser, die Gläubigen, die staatliche Ordnung zu achten, ihre Vertreter zu respektieren, da dies Gottes Ordnung ist und seinen Willen zum Ausdruck bringt. Wir fragen immer, Herr, was ist dein Wille für mich? Da steht's. Da steht's. Wir suchen immer so den Willen Gottes, der nicht geschrieben steht. Dabei gibt es genügend Willen Gottes, der ganz klar geoffenbart ist. Und wenn wir das tun, dann führt uns Gott auch weiter hinein in Dinge, die er sonst noch hat. Nächster Punkt, und das ist jetzt wichtig, bei alledem ist auch klar, dass der weltliche Staat von Gott nicht als Heilsordnung gemeint ist, wo sich das himmlische Ideal quasi als eine Art Gottesstaat schon hier auf der Erde verwirklichen soll. Wer mehr darüber wissen will, der lade sich bitte aus dem Internet die Zwei-Reiche-Lehre von Martin Luther, er hat da wunderbar darüber referiert und geschrieben. Die zwei Reiche, das Reich des Himmels und die Herrschaften, die jetzt hier auf der Erde das Sagen haben in den verschiedenen Staatswesen. So, das, was wir haben und was Gott hier als Ordnung geschaffen hat und gegeben hat, ist eine Lebensordnung, soll eine Lebensordnung sein. Als eine Lebensordnung für den gefallenen Menschen, von dem sich Gott ja nicht abgewendet hat, der ja immer noch unter der Obhut und Fürsorge Gottes steht. Er segnet doch die Guten wie die Bösen und er kümmert sich doch um alle Menschen. Er hat sich schon um mich gekümmert, als ich noch lange kein Christ war, als ich noch den Leuten den Vogel gezeigt habe, die an Jesus geglaubt haben. Da hat er sich schon um mich gekümmert. So, und diese Lebensordnung, die schenkt Gott und die gibt Gott und er legt es so fest, damit hier ein soziales Zusammenleben der Menschen gewährleistet wird, wo nicht einfach jeder nur tut, was in seinen Augen recht ist. Denn das wäre nichts anderes als Anarchie. Und das ist das Letzte, was Gott will. Denn unser Gott ist ein Gott der Ordnung. Und das würde keinem von uns gut bekommen, wenn jeder tun dürfte, was er wollte. Das wäre ein Hauen und Stechen und nur die Starken würden sich durchsetzen und die Kleinen auf der Strecke bleiben. Und letztendlich würden sich alle an den Kragen gehen. So, ein solches System, eine solche Ordnung ist von Gott gewollt, wo trotz aller menschlicher Schwäche und Unzulänglichkeit des Menschen Unrecht gewährt wird und das Böse bestraft wird, sodass sich die Sünde nicht bis zur Selbstzerstörung des Menschen auswirken kann. Das verhindert Gott damit. Dem sind wir untergeordnet. Und das ist gut. Das alles bedeutet aber nicht, dass wir alle politischen oder gesellschaftspolitischen Ansichten oder Vorstellungen oder gar Ideologien einfach stillschweigend hinnehmen müssen. Das darf man nicht verwechseln. Diese Unterordnung bedeutet nicht, dass wir nur Mäuschen spielen, sondern wir sind frei, Christus untergeordnet und dadurch dem Staatswesen untergeordnet, aber als mündige Bürger. Als mündige Bürger. Wir sind eines Teils Bürger des Himmels, sagt Paulus ganz klar. Unsere wahre Heimat ist oben. Dennoch leben wir gleichzeitig bis zu unserem Abscheiden hier auf dieser Erde und sind Teil der Gesellschaft und der Gemeinschaft, in der wir leben, unter der politischen Ordnung des Landes, dessen Gesetze wir beachten. Doch deshalb sind wir eben nicht gleichzeitig entmündigt und müssen widerspruchslos jeder Entwicklung nachgeben oder alles akzeptieren. Das ist nicht der Fall. Und Johannes hat es vorgemacht. Er ist einer von denen, die es vorgemacht haben. Als die römischen Soldaten zu Johannes kommen, als er getauft hat, und fragen sie, was sollen wir denn tun? Mancher Christ würde gesagt haben, ja, du musst zuvor deinen Dienst quittieren. Es geht keinesfalls, dass du unter der römischen Staatsmacht da in den Krieg ziehst, Kriegsdienst leistest. Das sagt aber Johannes erstaunlicherweise nicht. Er sagt nicht, sie sollen ihren Dienst quittieren. Wisst ihr, was er ihnen sagt? Er sagt, er hat sie aufgefordert, niemanden zu erpressen. Er hat sie aufgefordert, sich mit ihrem Sold zu begnügen und niemanden Unrecht zu tun. Das hat er gemacht. Auch Herodes hat er ja in keiner Weise in seiner Regierungshoheit herabgesetzt oder ihm die Anerkennung verweigert. Das hat er auch nicht getan. Aber er hat auch nicht geschwiegen, als dieser seine Stellung missbrauchte und fortgesetzt und willkürlich alles außer Kraft setzte, was seiner lockeren Gesinnung hinderlich war. Da hat sich Johannes zu Wort gemeldet. Ihr Lieben, wenn Jesus jetzt zu seinen Nachfolgern sagt, ihr seid das Salz der Erde, dann sind auch diese und besonders auch diese Dinge damit gemeint. Ich weiß nicht, wie wir Salz sein wollen in dieser Welt, in dieser Gesellschaft, in diesem Staat, wenn wir nur beten, wenn wir nur auf Erweckung hoffen. Da kriegen die draußen gar nichts mit. Wir sollten das eine tun und das andere nicht lassen. Beides gehört zusammen. Wir gehören nicht zu dieser Welt, aber solange wir in dieser Welt leben, sagt Jesus, sind wir Licht und Salz, das sollen wir sein. Das stellt er fest, das konstatiert er. Und Salz spielt ja in der Bibel immer wieder eine wichtige Rolle, schon im Alten Testament. Viele der Opfer mussten mit Salz gesalzen sein. Und dieses Salz, das stellt einfach dieses erhaltende Prinzip dar, das Verderbnis oder der Fäulnis entgegenwirkt. Es kann etwas Verdorbenes nicht heilen, das muss man sagen. Das kann Salz nicht. Aber es kann das, was noch gut ist, bewahren. Das kann es. Den Zustand erhalten. Und dafür sind wir da. In dem Moment, ihr Lieben, wo die Gemeinde Jesu entrückt wird, wird der Geist des Antichrists hier alles übernehmen. Alles. Aber solange wir hier sind, sind wir Licht und Salz und aufgerufen, das auch kundzutun. Nicht den Leuchter unter den Scheffel zu stellen, nicht als Nichtlicht zu fungieren und damit unsere Salzkraft zu verlieren. Ich bin auch überzeugt, Gott hat uns als Christen nicht als ein Biotop gemacht. Er hat uns nicht so gedacht, sondern um mitten in der Gesellschaft zu sein. Und nicht einen extra Lebensentwurf zu haben, einen Lebensbereich, in dem wir ungestört unseren Versammlungen nachgehen können und Seminare haben können und Konferenzen haben können mit dem Thema, wie wir geheilt werden, wie es uns besser geht, wie wir Wohlstand erlangen und so weiter und so weiter. Das ist nicht das, was Gott für uns hat. Sondern er hat uns als Licht und Salz mitten hineingestellt, dass wir etwas von dem weitergeben, was uns gegeben ist und seine Zeugen sind. Und da ist die Politik nicht ausgenommen, weil die Politik so wichtig ist, auch wenn sie viele nicht interessiert. Politik gestaltet den Rahmen, in dem wir uns bewegen. Und wir sind aufgerufen, hier mitzugestalten. Ich meine jetzt nicht, dass jeder von euch Politiker werden soll. Ja? Das, davon rede ich nicht. Ich hoffe, ihr versteht mich. Aber es geht darum, dass wir nicht unser Maul halten. Dass wir unsere Sichtweise vertreten. Ich weiß nicht, wer bei euch oder von euch bei einem Stammtisch ist. Ja? Überall, wo geredet wird. Zu meiner Frau gestern gesagt, ich werde jetzt meinen Nachbarn fragen, wie er zu dieser neuesten Entwicklung steht. Das interessiert mich jetzt. Das sind Vollbauern. Mein Nachbar, der war früher der Kirchenpfleger, glaube ich, war er, oder? Feine Leute. Aber da kommt man ins Gespräch über diese Dinge. Und ich weiß nicht, wer das mitbekommen hat. Vor 2 Monaten, ganz groß, eine dreiviertelte Zeit, im OVB, ganz groß aufgemacht, die erste Schwulenhochzeit im Raum Rosenheim in der Gemeinde Tuntenhausen. In dem frommen Tuntenhausen, das muss man sich mal vorstellen. Ja, also es war in vielerlei Hinsicht sehr, sehr passend. Ja. Das wurde so dargestellt, als ob das völlig normal ist, das Normalste auf der Welt, und ganz Tuntenhausen hat sich gefreut und war begeistert. So kam es in der Zeitung rüber. Ja. Und das war einfach toll. Mit großem Bild drin. Was ist denn das? Ist das jetzt ein Brautpaar oder... Versteht mich jetzt nicht falsch, gell? Es geht eigentlich nicht so sehr um Homosexualität. Sondern es geht um die Auflösung eines Menschenbildes, das über Jahrtausende hin gegolten hat, weil es von Gott gesetzt war. Und es wird jetzt alles über den Haufen geworfen. Da hängen noch viele andere Dinge dran, auch deswegen haben wir dieses Seminar. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich sehr gefreut, dass der Hans Kaminski, ist der Hans da heute? Ich glaube nicht hier. Der hat einen Leserbrief geschrieben. Und er hat sich zu Wort gemeldet. Dieser Leserbrief wurde erstaunlicherweise am Donnerstag in den OVB hineingenommen und nicht in die Samstagsausgabe. Da erschien er nur unter ferner Liefen an einer Stelle. Das haben die allermeisten überlesen das. Der war der Einzige, der darauf reagiert hat. Ich bin aber überzeugt, dass sowohl in Tuntenhausen als auch überall im Landkreis viele sind, die hier eigentlich eine andere Meinung vertreten. Aber der politische Druck ist heute schon so stark, dass man sich wirklich outen muss und sagen muss, ich sehe das anders, und dadurch in Gefahr gerät, politisch nicht mehr korrekt zu sein und dadurch Schwierigkeiten zu bekommen. Und diese Entwicklung, meine Lieben, die wird zunehmen. Die wird zunehmen. Und wenn wir uns nicht zu Wort melden, dann werden wir untergebuttert. Es geht nicht so sehr darum, dass wir untergebuttert werden. Aber es geht darum, ihn zu erheben und Salz zu sein und Licht zu sein zum Wohle des Staates, in dem wir leben, und nicht gegen den Staat. Könnte noch, 5 Minuten hätte ich noch. Wir leben in einer Zeit, wo fast wöchentlich die Werte und Normen immer weiter aufgeweicht werden. Die existieren gar nicht mehr, wie sie mal waren. Das Menschenbild hat sich verändert und so weiter. Die Frage ist, wie verhalten wir uns dabei hier als Christen? Kümmert uns das? geht uns das etwas an, was dort geschieht, was hier andere Menschen hier fabrizieren, die Richtung, in die sie gehen und was dann für unseren Staat maßgeblich ist? Formulieren wir Widerspruch, wie es ein Johannes getan hat? Äußern wir uns dazu, auch wenn es eben nicht opportun ist und möglicherweise schwierig ist, eine Einzelmeinung zu vertreten, zunächst einmal, aber ich garantiere euch, da sind immer Leute dabei, die da dabei sind, aber die wagen es nicht. Oder schweigen wir einfach, zucken mit den Schultern, kann man eh nichts machen. Was soll ich schon machen als Einzelner? Ihr Lieben, ich nehme wahr, dass besonders evangelikal, charismatische, freikirchliche Gläubige in Sachen Politik und politische Meinungsäußerung häufig sehr, sehr zurückhaltend sind. Und ich glaube, sie werden gerade deshalb in der Gesellschaft kaum wahrgenommen. Gerade deshalb. Unter ferner Liefen, Evangelikale, was sind das für welche? Ach, das sind die Spinner. Wir halten uns hier an der falschen Stelle zurück, ihr Lieben. Wir meinen nur geistlich mit geistlichen Dingen umzugehen und das Weltliche draußen zu lassen. Aber ich bin überzeugt, dass die Gesellschaft gerade von uns Christen eigentlich Widerspruch erwartet, wenn sich diese Dinge immer weiter von Gott weg entwickeln. Wir stehen doch für etwas, oder? Ich denke schon. Und das vertreten wir leider häufig nur intern und stellen uns damit tatsächlich unser Licht unter den Scheffel und keine Salzkraft mehr. Harmlose, zahme, angepasste Christen sind wenig glaubwürdig. Wenig glaubwürdig. Schau mal, die ersten Christen haben sich dem Kaiserkult verweigert. Die gingen nicht mit in dieser Entwicklung. Es waren treue Staatsbürger und doch haben sie an dieser Stelle ganz klar Position bezogen. Und viele davon mussten mit ihrem Leben bezahlen, das ist auch wahr. Aber gerade diese klare Haltung hat dazu geführt, dass viele andere gläubig geworden sind. Das war sichtbar, das war greifbar. Wie gingen die mit diesen Repressalien um, die Christen, dann auf einmal? Wie können sie aufstehen und sagen, das tun wir nicht? Sie wurden dadurch als Staatsfeinde gesehen. Das Problem war nicht der Kaiser oder der Kaiserkult, darum ging es ja, den Kaiser als Gott zu verehren. Aber wer das nicht getan hat, der hat in ihren Augen zum Ausdruck gebracht, er ist ein Staatsfeind, er ist gegen den Staat. Und das waren die Christen nicht. Das waren sie nie. Aber genau das, diese Handlungsweise, hat etwas in den Menschen ausgelöst und viele kamen ins Nachdenken und sagen, an diesem Christentum, da muss etwas dran sein. Wenn die alles dafür geben, wenn sie riskieren, wenn sie ihren Kopf riskieren und tatsächlich in die Arenen gehen, da muss etwas dabei sein. Und viele sind gläubig geworden. Und so ist das Christentum gerade in diesen ersten Jahren sehr stark gewachsen durch diese Haltung, die Christen eingenommen haben. Sie waren treue Staatsdiener in den Dingen, die gut waren, aber in diesen Dingen sind sie aufgestanden. Das bedeutet nicht, bitte versteht mich auch hier nicht falsch, dass du jeder Sünde gleich nachgehst und nur noch mit Fingern zeigst und nur noch guckst, was machen die Leute falsch. Das ist etwas völlig anderes. Aber in diesen grundsätzlichen Dingen sollten wir nicht schweigen, sondern wirklich aufstehen und Position beziehen. Ich weiß nicht, ob das alles noch aufzuhalten ist, muss ich auch gestehen. Aber ich glaube, wir können schon etwas tun. Das eine ist beten, das ist sowieso klar, wie es die Bibel sagt, für Regierung und Obrigkeit. Dann sich informieren und wählen gehen und die unterstützen, die sich für biblische Werte einsetzen. Und dann persönlich auch, ob als Gemeinde oder jeder für uns persönlich, von uns persönlich, wir sind Gemeinde, du bist Gemeinde, die Wahrheit sagen und in Liebe für die Wahrheit eintreten. Auch wenn da vielleicht mal drei sind, die in eine ganz andere Richtung gehen, zu sagen, hey, ich sehe das aber anders. Und zwar aus dem und dem Grund. Und das auch begründen. Der ägyptische und koptische Bischof Abba Makarios, der hat jetzt letzte Woche ein Interview in der Süddeutschen Zeitung gegeben. Und er sagt, als Christ bin ich stolz darauf, wegen meines Glaubens verfolgt zu werden. Das ist auch mal eine Aussage. Ja? Und der Bundestagsvizepräsident Wolfgang Thierse, erstaunlicherweise aus der SPD, hat am Dienstag zum Ende der voraussichtlich letzten Plenarsitzung vor der Bundestagswahl Folgendes gesagt. Er sagt, ich wünsche Ihnen alles Gute und wenn Sie es vertragen, Gottes Segen. Die Sitzung ist geschlossen. Amen. Lass uns doch mal aufstehen, ihr Lieben. Ja, es ist wahr, es vertragen manche gar nicht. Ja. Früher war es ganz klar, dass man auf die Bibel schwört oder auf Gott schwört, aber das tun heute auch viele nicht mehr. Ja, sie sind selber der Letzte in der Reihe und diese Entwicklung, die ist schon bedenklich. Und wir sind nicht aufgerufen, einfach hier Ja und Amen zu sagen. Ich hoffe, das gibt euch einige Impulse für die nächsten zwei Sonntage. Und alles aus der Position heraus, wir sind erlöste Kinder Gottes. Und unser Herr hat alles im Griff. Er regiert. Er regiert. Jesus, ich möchte dir so danken, dass du wahrlich der Herr bist, der König der Könige und der Herr der Herren.